So, herzlichen Gruß auch von meiner Seite. Am letzten Sonntag ging es darum, um den Gott, der heimsucht. Und heute geht es um den Gott, der Wege mitgeht. Der Gott, der Wege mitgeht. Alles im Rahmen dieser Predigt- und Schulungsreihe. Und wir steigen ein mit dem Unterschied zwischen Damaskus-Erlebnis und Emmausweg. Ich weiß nicht, ob ihr da mit was anfangen könnt. Damaskus-Erlebnis, das ist dieses grandiose Geschehen, als das Leben des Saulus und späteren Paulus auf den Kopf gestellt worden ist. Von jetzt auf nachher. Der Verfolger der frühen Christenheit, der war unterwegs, um Leute wieder zu cachen, und dann holt Gott ihn ein. Holt ihn vom Pferd runter, plötzliche Bekehrung vom Saulus zum Paulus, vom Christenhasser zum Christusbezeuger, vom Verfolger zum Verfolgten. Das hat sich innerhalb kürzester Zeit in seinem Leben abgespielt. Früher hat es noch gegeben, dass Leute von ihrer Damaskusstunde erzählt haben. Wenn sie erzählt hatten, wie sie zu diesem Jesus gefunden haben und deutlich machen wollten, ja, das war auch so ein ganz krasser Bruch, den es gegeben hat. Heute gehen wir davon aus, und viele Evangelisten bezeugen das auch so, dass es solche Bekehrungen verhältnismäßig wenig nur noch gibt. Also so von jetzt auf nachher, wo so ein Drogenboss in seinen Porsche einsteigen will und dann weht ein Traktat auf die Windschutzscheibe, er liest es und geht vorm Auto in die Knie. Das gibt's definitiv, aber das ist nicht mehr das Übliche. Meistens ist so, dass es heute ein langer Prozess ist oder ein längerer Prozess ist, und deswegen hat man dafür diesen Bezeichnung gewählt, Emmausweg. Emmausweg, also dieser Weg, den Jesus mit Leuten geht, dass sie dann durchbrechen zu einem frohen Glauben. Wie das letztendlich geschieht und wann das geschieht, darauf kommt es gar nicht an. Wichtig ist, dass es geschieht. Dass es geschieht, dass Menschen dann ihres Heils gewiss werden, dass sie wissen, okay, mein Leben ist, meine Vergangenheit ist bereinigt bei Gott, meine Gegenwart ist in seiner Hand und ich habe mit ihm eine ewige Zukunft. Mir gefällt es, dieser alte Vers von Paul Gerhardt, 1635 hat er das schon gedichtet, er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Gott hat ein riesen Portfolio, was er vorstellen kann, wenn es darum geht, wie Menschen ihm begegnen. Mein Vater kam desillusioniert aus dem Krieg heim. Er wollte ein großer Held werden und ist kaputt und krank heimgekommen. Und dann saß er am Stammtisch, und in dem Saal von dem Hirschen, da war eine Evangelisation. Und da hat er mit einem Ohr zugehört. Und dann hat Gott bei ihm eingegriffen in sein Leben. Oder ich denke an die Frau aus dem Islam, die wir kennengelernt haben bei ihrer Freizeit, die richtig so eine Hardcore-Muslima war, so hat uns ihr Mann das erzählt, der selber noch Muslim war, der selber noch gar kein Christ war, aber sie war total Hardcore. Und dann hat sie einen Traum gehabt, und in diesem Traum ist sie auf Jesus hingewiesen worden, auf die Bibel, und dann hat sie angefangen, die Bibel zu lesen und ist zu Jesus gekommen. Und ich finde das so toll und wünsche mir das so, dass wir viel, viel mehr auch noch erzählen, wie der Einzelne von uns das erlebt hat, diesen Weg zum Glauben. Es gibt diese hilfreiche Grafik, manche von euch kennen das wahrscheinlich, aus den alten vier geistlichen Gesetzen. Der Mensch ist getrennt von Gott. Das ist die Grunddefinition, die die Bibel hat. Da ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Eine wirklich herbe Aussage. Und da ist eine riesen Kluft zwischen Gott und uns. Und alle Versuche schlagen fehl, wenn wir versuchen, von unserer Seite auf die Seite Gottes zu kommen. Ganz egal, ob es gute Taten sind. Wir kriegen das nicht hin, auf die andere Seite zu kommen. Ganz egal, ob es Religion ist. Wir haben gegenüber Moschee gelebt in Bad Cannstatt. Und wenn man das mitkriegt, was ist, die sich das leisten lassen, das ist unwahrscheinlich. Religion, wie sie versuchen, alles zu tun, um Gott nahe zu kommen. Aber die Bibel sagt, da ist nichts drin. Weder durch moralisches Leben, ich habe euch das extra so ein bisschen dicker gemacht, gell? Manche haben da richtig dicke Bretter, wo sie ein richtig, richtig moralisches Leben ranführen, aber es reicht nicht, um zu Gott zu kommen. Keine Philosophie und alles, was man auch tun kann, es reicht nicht. Es greift immer zu kurz. Und das ist ja der Kernpunkt des Evangeliums, was keiner von uns schafft, ganz egal, was wir einsetzen, das hat Gott für uns getan. Das war das, was wir gerade vorher auch gesungen haben, diese wunderbare Gnade. Gerecht gemacht werden sie ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. So heißt es da. Unwahrscheinlich großartige Botschaft. Wahrscheinlich haben viele von euch diese Grafik gekannt. Jetzt ist in letzter Zeit noch mehr darüber nachgedacht worden, dass es manchmal so ist, dass Menschen gar nicht bis zu diesem Graben kommen, also bis zu diesen großen Entscheidungen, bin ich bereit, auf Kosten Jesu mich retten zu lassen, über diese Brücke zu gehen, zu Gott zu gehen. Manchmal ist so, dass Gräben da sind, viel vorher schon. Und wo es darum geht, wie können wir helfen, Gräben zu überwinden, Menschen über die Gräben wegzuhelfen. Also diesen Skandal, so hat es der Paulus mal gesagt, den Skandal des Kreuzes, dass ich nur gerettet werde, wenn ich an den Gekreuzigten glaube, das kann ich niemand abnehmen. Die Herausforderung, die hat jeder. Aber jetzt die Frage, all die anderen Gräben, die da sind, können wir da helfen, dass Menschen drüber wegkommen? Also negative Erfahrungen mit Christen. Menschen, die Christen nur als stur und ernst und lebensverneint erlebt haben. Wo es viele Menschen gibt, die den Eindruck haben, also nee, das möchte ich nicht. Also so ein Leben, das möchte ich nicht haben. Können wir über diesen Graben drüber weghelfen? Vorurteile, die da sind. Also Christsein ist was für kleine Kinder und alte Omas. So hat es bei uns in unserem Dorf geheißen. Kleine Kinder und alte Omas. Aber als Mann, das ist auch nichts für mich. Kann man da über diesen Graben drüber weghelfen? Oder das Versagen der Christen. Wie oft habe ich das gehört, dass Leute gesagt haben, braucht da gar nichts hören, wenn ich mal überlege, dass im Namen dieses Christus Kreuzzüge geführt worden sind, so Schlimmes passiert ist, dann bin ich bedient. Können wir über diesen Graben drüber weghelfen? Und die ganzen Skandale der Kirche, Missbrauchsgeschichten, jetzt gerade in der letzten Zeit, ist es eben auch von der evangelischen Kirche, sind Zahlen veröffentlicht worden. Wie können wir Menschen helfen, über diesen Graben drüber wegzukommen und dann vor die Entscheidung des Kreuzes zu kommen? Und da geht es um diesen Emmausweg. Also dieser Ort ist bekannt geworden, das ist kein besonderer Ort, das heißt, wir wissen heute gar nicht mehr so richtig, wo dieser Ort ist. Da gibt es mehrere Orte in Israel, die sagen, sie sind das biblische Emmaus, weil da hat eben nie ein Schild gestanden, hier war das originale biblische Emmaus. Sondern da war ein kleiner Weiler, der ist zerstört worden, die Geschichte ist drüber weggegangen und jetzt überlegt man, wo könnte das überhaupt sein? Bekannt geworden ist er durch zwei Jünger Jesu, deren Leben in kürzester Zeit gleich ein paar Mal auf den Kopf gestellt worden sind. Und uns hat es sehr bewegt. Wir hatten dort den Abschluss machen wollen. Genau, oben beim Gartengrab, da ist wahrscheinlich nicht das wirkliche Gartengrab Jesu gewesen, aber das ist so ein toller Ort in Israel, in Jerusalem, wo man zur Ruhe kommen kann, in dem getriebigen Leben. Da wollten wir uns den Abschluss unserer Freizeit machen, aber dann hat es nicht mehr geklappt, von den Terminen her, vom Flug her. Und unser Guide hat dann vorgeschlagen, dann können wir das doch unterwegs in Emmaus machen. Emmaus, das heißt warme Quellen. Und das war dann so. Da sind wir an den Ort, der auch Emmaus heißt, wo manches vielleicht dafür spricht, dass es wirklich dieser Ort war, und haben dort miteinander den Abschluss gefeiert. Wahrscheinlich für uns was ganz, ganz Besonderes, so wie wir es dort erlebt haben. Bewegende Geschichte. Wir gucken so ganz kurz den ganzen Ablauf ein bisschen durch. Resigniert und frustriert sind zwei Männer unterwegs nach Emmaus. Die Enttäuschung der Kreuzigung sitzt ganz tief in ihrem Leben drin. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Sie haben Jesus ganz vertraut und jetzt ist dieser Traum geplatzt und sie haben den Eindruck, das Ganze ist eigentlich ein Albtraum geworden. Jesus ist angespien worden, er ist geschlagen worden, gekreuzigt worden und dann hat man ihn beerdigt. Und jetzt sind sie unterwegs an ihren Heimatort. 60 Stadien heißt, also etwa 11 Kilometer, 2 Stunden Wegs noch am Abend. Und dann nähert sich ihnen Jesus ganz persönlich. Der Auferstandene kommt zu ihnen, und das ist so, finde ich so interessant, der Auferstandene geht zu den Enttäuschten. Die nehmen ihn erst gar nicht richtig wahr, aber der Auferstandene geht zu den Enttäuschten. Er sucht die Nähe der Zweifler. Was bin ich froh, dass das auch heute noch so ist. Der Auferstandene geht mit Leuten auch Rückwege, auch Umwege. Und er ist auch auf Abwegen mit dabei. Da bin ich so unendlich froh. Traurig und mit schweren Gedanken sind sie belastet, und als Jesus sich zu ihnen stellt, bleibt er erstmal unerkannt. Und ich bin beeindruckt in dieser Geschichte, wie deutlich wird, wie Jesus ihnen die Möglichkeit gibt, die Chance gibt, über ihr ganzes Elend zu reden. Es in Worte zu fassen, was eigentlich fast nicht in Worte passt. Wir hofften, so sagen sie, wir hofften. Und dann erzählen sie ihm die ganze Geschichte. Aber mit dem Gekreuzigten, der dann begraben worden ist, sind ihre Hoffnungen begraben worden. Sie hatten an den großen Sieg gedacht, dass die Römer vertrieben werden und dass das Volk Gottes wieder richtig zur Größe kommt. Wir hofften, aber jetzt ist gar nichts mehr. Niedergeschlagenheit kennt keine Grenzen. Und dann kriegen sie diese Nachricht mit von den Frauen vom Grab, die das Grab offen gefunden haben und Jesus gar nicht drin, und von den Jüngern, die hingelaufen sind und Jesus auch nicht mehr angetroffen haben. Und das Ganze macht alles noch schwerer. Jetzt gibt es nicht mal mehr einen Platz, wo man Jesus verehren kann. Ihre Überzeugung, alles, was sie geglaubt haben, ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Wir hofften. Nur gut, dass das nicht das Ende sein muss. Und bei Jesus nie das Ende ist. Als sie ihren Kopf geleert haben, erzählt Jesus. Er macht so einen Crashkurs durch die Heilsgeschichte hindurch. Plötzlich bekommt alles eine andere Farbe. Plötzlich wird manches durchscheinbar und durchschaubar, und plötzlich erkennen sie den Rettungsplan Gottes. Jesus holt ganz weit aus, nicht bei Adam und Eva, aber bei Mose fängt er an. Und dann durch die ganzen Propheten hindurch, die ganzen Aussagen, die gemacht worden sind, im Blick auf den Retter Gottes, und das führte ihn an. Und dann kommt die nächste Frage. Musste nicht der Christus leiden? Das war doch überall vorhergesagt. Das war doch ganz das, was die Propheten gesagt haben. Deswegen dieser Weg durch die Geschichte Israels, dieser Weg durch die Heilsgeschichte Gottes. Das ganze Alte Testament redet davon. Gott hat keine Verheißung ausgelassen. Und auch diese Verheißung muss in Erfüllung gehen. Nach der Schrift, Also im Leben Jesu, hat einer ausgerechnet, gab es 332 eindeutige Prophezeiungen des Alten Testaments. An seinem Kreuzigungstag sind 29 in Erfüllung gegangen. Die jüngste davon 500 Jahre alt. Und das zeigt Jesus jetzt seinen Jüngern nochmal auf. Und während Jesus ihnen das erklärt, wird es ihnen plötzlich wieder warm ums Herz. Da leuchtet wieder Hoffnung auf. Die Schrift zeigt ihnen wieder, worauf es doch ankommt. Und dass das nicht Pleite war, sondern dass das der Rettungsplan Gottes war. Und die beiden bitten Jesus, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Manche von euch wissen, das ist mein Lieblingsabendkanon, Herr, bleibe bei uns. Aber das Herr kommt in dem Bibeltext nicht vor. Weil sie Jesus noch gar nicht als Herrn erkannt haben. Sie bitten nur, bleib bei uns. Bleib bei uns, es wird Abend werden. Ich bin so froh, dass wir das beten dürfen. Bleib bei uns, jeden Tag. Bleib bei uns am Abend dieses Tages, am Abend meines Lebens und am Abend dieser Welt. Und dann geschieht was ganz Verrücktes. Der Gast verhält sich plötzlich wie ein Gastgeber. Er teilt das Brot aus, er bricht das Brot. Er macht das, was eigentlich dem Gastgeber zukommt. Und interessanterweise, beim Brotbrechen erkennen sie, das ist Jesus. Und das ist auch erklärbar, weil an so vielen Stellen haben sie das erlebt, wie Jesus das Brot gebrochen hat. Beim Abendmahl nochmal, wo Jesus das Brot gebrochen hat und gegeben hat. Bei der Speisung der 5000, bei der Speisung der 4000, Jesus hat das Brot gebrochen und weitergegeben. Daran haben sie ihn wieder erkannt. Jesus ist der große Schenker. Er ist der, der Brot des Lebens gibt. Er ist der, der uns Ewigkeit verspricht. Als Jesus das Brot bricht, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Ich weiß nicht, ob sie an die Zusage Jesu gedacht haben, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Auf jeden Fall war das letztendlich der erste neutestamentliche Gottesdienst. Und macht uns deutlich, was das Eigentliche vom Gottesdienst ist. Wir feiern im Gottesdienst den Auferstandenen. Aber wir feiern immer mit dem Auferstandenen. Das macht den christlichen Gottesdienst aus. Wir feiern nicht nur irgendein Fest, sondern wir feiern immer mit dem Auferstandenen, der da ist und gegenwärtig ist. Und dann ist Jesus gar nicht mehr für sie greifbar. Aber sie sagen, brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz, als sie merken, dass dieser Jesus lebt. Gegen alle Verzweiflung und Resignation gilt es jetzt. Er lebt und Gott hat Regie übernommen in diesem ganzen schlimmen Geschehen von Kreuz und dann vor allen Dingen in der Auferstehung. Und dann machen sie sich wieder auf den Weg zurück als Hoffnungsträger und als Freudenboten. Beschwingt laufen sie zurück, das was man in der damaligen Zeit nicht gemacht hat, nachts noch unterwegs zu sein, das machen sie, weil die Freude sie antreibt, die Botschaft sie antreibt. Sie haben Jesus, den Auferstandenen, erlebt. Man sagt, Hoffnung verleiht Flügel, Hoffnung bringt in Schwung oder Hoffnung macht Beine, genau das erleben sie. Und ich wünsche mir es immer so, dass das auch für unser Leben so der Antrieb ist, die Hoffnung, die wir haben, dass wir einen lebendigen Herrn haben, mit dem wir unser Leben gestalten können und der unser Leben durchträgt, auch durch die Zeiten des Zweifels. Emmaus, solche Jesus-Begegnungen können überall sein. Überall, wo Jesus verzweifelten und enttäuschten Nachfolgern begegnet, wo er sie erstmal erzählen lässt, den Kopf leeren lässt und wo er ihnen dann das Entscheidende zuspricht. Emmaus-Begegnungen. Mich hat es sehr angesprochen, als wir dort in Emmaus waren, diese Bildwand aus Holz. In der Mitte ist Jesus dargestellt, auf der einen Seite der Kleophas, von dem wir den Namen wissen, aber dann war der andere Jünger, von dem haben wir gar keinen Namen. Und er ist nur dargestellt und ein Loch, wo man seinen Kopf durchstrechen konnte. Also wie bei so Touristendinger oft. Und ich habe gedacht, was für eine grandiose Botschaft, oder? Unser Herr lässt uns zu, dass wir in die, sagen wir, in die Haut des Zweiflers mal reinschlüpfen. Und mit ihm unterwegs sind. Mit ihm, dem Auferstandenen, unterwegs sind. Ihm alles sagen, was uns bewegt. Und alles rauslassen bei ihm. Und dann vor allen Dingen in der Begegnung mit ihm froh werden. Ich will euch so sehr einladen, das zu machen. Meinen Gedanken sich reinzustellen und zu denken, ja, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs. Und ich darf dem jetzt alles sagen, an Zweifeln, an Fragen, an Ängsten, an Nöten, an dem, was ich nicht verstehen kann, an dem, was mich überfordert, ihm alles sagen. Das ist offensichtlich, der geistliche Burnout kann nur durch diesen Herrn beseitigt werden, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, der wieder Grund zur Freude gibt, der das wieder festmacht, brannte nicht unser Herz, also uns Gottes Wort auftut. Jetzt geht es darum, was lernen wir denn da für uns? Die Emmaus-Geschichte ist auf jeden Fall eine Schlüsselgeschichte des Neuen Testaments, weil deutlich wird, dass Jesus sich für seine verzagten Versager interessiert, dass er ein Herz hat für die Zweifler, für die, die nicht mehr zurechtkommen und dass es ihm ganz wichtig ist, denen zuzuhören, auf sie zu hören und ihnen dann sein Wort zu sagen. Was wir von Jesus lernen können, auch wenn es um dieses Überlegen geht, wie geben wir das Zeugnis von Jesus heute weiter, was wir von ihm lernen können, ist mit Menschen Wege mitgehen. Mit Menschen Wege mitgehen. Und dann Mut machen, das Herz auszuschütten. Jeder von uns hat das bestimmt schon mal irgendwo erlebt, wie gut es tut, wenn man vor einem Menschen ehrlich werden kann. Wenn man alles rauslassen kann, ohne Angst zu haben, dafür dann irgendwie behaftet zu werden. Und ich finde das so schön, diese beiden haben das so unendlich nötig. Und Jesus weiß das und deswegen ermutigt er sie zum Gespräch. Er fordert sie regelrecht heraus, alles rauszulassen. Mut machen, das Herz auszuschütten und dann Fragen stellen. Wir haben ja manchmal so das, dass wir denken, wir müssten immer alle Antworten haben. Aber das brauchen wir gar nicht. Das erwartet Jesus gar nicht von uns, dass wir alle Antworten haben. Wir dürfen Fragen stellen, wie Jesus das tut in dieser ganzen Geschichte. Was ist es, was euch so belastet, was euch so bewegt, was euch umtreibt? Was ist es, was euch schlaflose Nächte macht? Was ist es? Und dann zuhören. Das ist mir bei diesem Bibeltext enorm jetzt nochmal aufgefallen. Jesus, der hört einfach zu. Er hat sich gar nicht eingemischt. Als die ihre wirren Gedanken da von sich geben, dann fängt er nicht gleich an zu ordnen. Er hält das alles aus. Ihm ist so wichtig, dass sie das, was auf der Seele liegt, wirklich raussagen können. Glaubensgesprächen dürfen wir einfach erstmal hören. Hören bringt Verstehen und reden lassen bringt Vertrauen. Wenn einem einer gleich zuschwallt, dann hat man immer das Gefühl, das hat so sektierischen Charakter, oder? Aber zuhören und verstehen, ja, das ist. Und dazu dann ganz genau hinhören, was ist das wirklich, was jetzt euch bewegt? Woran liegt's? Wenn ihr das Bild von diesen zwei Gräben nochmal habt, also was hindert dich, ein bisschen näher zu Jesus zu kommen? Jetzt vielleicht noch gar nicht diesen Schritt übers Kreuz zu tun, aber näher zu Jesus zu kommen, dich überhaupt damit zu befassen. Und dann verstehen. Verstehen. Von ihnen selber hat es geheißen, ihre Augen wurden gehalten. Sie haben einfach nicht mehr den Durchblick gehabt. Wenn Gott uns so ein bisschen Augenöffner sein lässt für andere, dass wir so ein bisschen hinweisen können auf das, was wir von ihm schon wissen. Wie gut kann das sein? Die richtigen Worte finden, und zwar in dem, wo wir darüber reden, was Menschen wirklich bewegt. Ist mir jetzt aufgefallen beim Vorbereiten, das zieht sich wirklich quer durch die Jesusgeschichte durch. Er redet mit Menschen über das, was ihr Problem ist. Er redet also mit der Frau am Jakobsbrunnen über ihre tiefsten Sehnsüchte und lässt sie das alles erzählen und offenbart ihr Dinge. Mit dem Zachäus setzt er sich zusammen. Und wenn er die Geschichten durchguckt, egal wo Jesus mit Menschen im Gespräch ist, das macht ihn aus. Dass er da ansetzt, wo Menschen ihre Not haben. Ihr habt für mich gemerkt, ich hätte immer gerne bei so Glaubensgesprächen immer die besseren Argumente. Manchmal habe ich mich hinterher so geärgert, weil ich gedacht habe, hey Mensch, das hätte ich jetzt so und so sagen können. Aber dann war die Katze schon der Baum rauf. Mir war es mal wichtig zu kapieren, wenn ich den anderen in die Enge treibe, dann sucht er das Weite. Wenn ich den anderen in die Enge treibe, sucht er das Weite. Vielleicht habe ich den Eindruck, ja, ich habe das bessere Argument gehabt. Ja, ich habe jetzt überzeugende Dinger Karte ziehen können. Aber das bringt ihn nicht näher zu Jesus. Wegbegleiter sein für andere, nicht nur ein paar Kilometer. Es braucht oft lange Wege, bis man mit jemand diese Skizze durchgehen kann, dass jetzt dieser Graben doch auch überwunden werden kann. Dass Jesus einlädt, jetzt nimm's doch für dich in Anspruch. Manchmal braucht's richtig weite Wege. Manchmal viel, viel mehr als nur einen Spaziergang. Manchmal viele Essenseinladungen, dass ein Vertrauen entstehen kann. Und manchmal stirbt sogar jemand über diesen ganzen Bemühungen. Und dann dürfen wir ihn auch Gott abgeben. Wichtig ist, wir wollen Menschen wahrnehmen, ernst nehmen und uns, soweit wir das können, ihrer annehmen. Bei den Emmaus-Jüngern heißt, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und das ist das Wunder, was nur Gott schenken kann. Dass die Augen geöffnet werden für seine Wirklichkeit. Aber dafür dürfen wir beten. Für die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen. Am letzten Sonntag sind diese Zettel verteilt worden. Ich weiß nicht, ob ihr da so Namen draufgeschrieben habt, aber wenn ihr das gemacht habt, für die Namen, die ihr da draufgeschrieben habt, zu beten, dass Gott die Augen öffnet. Und mitzuhelfen, dass Gräben überwunden werden. Gott braucht Wegbegleiter für die Menschen, die er gern im Himmel hätte. Wegbegleiter für die Menschen, die er gern im Himmel hätte. Es gibt eine sogenannte Engelskala. Kennt ihr das? Also hat nichts mit Engeln zu tun, sondern der Verfasser hieß Engel er und ein anderer haben zusammen ein Buch geschrieben, was ist mit der Ernte schiefgelaufen? Und da gehen sie dem nach, wie ist das mit den ganzen missionarischen Einsätzen und sonst was. Und der James Engel, der hat dann mal versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, wie so ein Prozess eben auch laufen kann. Dass jemand von ganz weit weg vom Acht-Leugnen, von allem Übernatürlichen, in eine persönliche Beziehung zu Jesus kommt. Das geht in der Regel nicht von jetzt auf nachher. Wenn er diese Wege mal guckt, vielleicht kann jeder auch für sich mal überlegen, wo würde ich mich jetzt gerade auch platzieren. Leugnen von allem Übernatürlichen ist wahrscheinlich niemand bei uns da. Rechnen mit einem höheren Wesen, also das tun die allermeisten. Ist mir aufgefallen, wenn man diesen Maß jetzt beim Gespräch mit Muslimen anlegt, dann ist es mehr als 7 schon. Weil die rechnen natürlich mit höheren Wesen. Bloß ist das ein anderes. Und jetzt so durchgehen, also, und dann kommt dieses Begreifen des einfachen Evangeliums. Jesus hat alles für mich getan. Dieses schon mal Wissen bis hin zu dieser Entscheidung zur Lebensübergabe. Diesen entscheidenden Moment, mache ich es jetzt fest oder mache ich es nicht fest? Und wenn Menschen ihr Leben Jesus anvertraut haben, dann geht es ja eigentlich erst los. Ihr habt vorher die Babys ein bisschen quaken hören, gell? Das ist doch ganz normal. Und kein Mensch wird sagen, okay, jetzt ist das Kind auf der Welt, jetzt ist alles gebongt. Nein, jetzt kommen viele schlaflose Nächte und alles, was mit dazugehört und langsam wächst. Und so ist im geistlichen Leben ja auch. Deswegen ist der zweite Bereich dann das Wachsen in der Erkenntnis. Also das Begreifen der Konsequenzen des Glaubens. Ich bin geliebt, ich bin wertgeachtet. Gott hat mich als sein Kind angenommen. Das Integrieren in die christliche Gemeinde und wie es dann auch immer weitergeht. Vielleicht könnt ihr das auch mal auf die Menschen anlegen, für die ihr geistlich Verantwortung tragt, für die ihr betet, überlegen, wo stehen die? Was könnte der nächste Schritt sein? Wo könnte ich ihnen helfen, näher hinzukommen zu dieser Entscheidung, sein Leben festzumachen bei Jesus Christus? Mich begeistert immer wieder eine Aussage von Blaise Pascal, diesem großen Philosophen, Mathematiker. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Es ist nicht auszudenken. Das ist so. Nicht auszudenken, was geschehen kann, wenn Mensch über diese Brücke des Kreuzes geht, wenn Mensch das Heil annimmt und gerettet wird. Interessanterweise, alle werden sie zu Zeugen. Alle. Der Paulus, den Jesus so dramatisch vom Pferd geholt hat, und die Emmausjünger. Die Frau am Jakobsbrunnen und der Zachäus. Der Blinde, dem Jesus das Augenlicht gegeben hat, und der Gelähmte, der so dramatisch zu ihm gebracht worden ist. Durch die ganzen Geschichten hindurch wird das dann deutlich. Ja, wer selber erlebt hat, wer selber gerettet ist, der wird dann zum Zeugen dieser frohen Botschaft. Mit den Möglichkeiten, die er hat. Nicht nach Schema F, sondern so, wie es Gott ihm gibt. Und ich finde es so schön, damit schließen wir jetzt, Gott sucht keine Bedenkenträger. Also wirklich, das gibt es in dieser Welt genug. Gott sucht keine Bedenkenträger, sondern Hoffnungsträger, die davon erzählen, dass Jesus lebt. Das war doch das Dramatische, was diese Emmaus-Jünger jetzt wussten. Sie hatten viele offene Fragen, aber sie wussten wieder, Jesus lebt. Und diese Botschaft, die wollten sie um alles den anderen sagen. Als Gottes Hoffnungsträger sind wir Freudenboten und keine Trauerklöße. Segensbringer und keine Unglücksraben. Verkündiger der Liebe Gottes und keine Gerichtsvollzieher. Wie gut, oder? Dass Jesus sich mit uns auf den Weg macht und dann mit uns auf den Weg macht zu anderen, dass wir mit anderen auf dem Weg sein können, die ihnen helfen, den Weg zu Jesus zu finden. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Vielen Dank, guter Herr, dass du 1000 Möglichkeiten hast, wie Menschen dir begegnen können. Und danke, dass du alles gemacht hast, dass das möglich ist, dass du ein vollkommenes Erlösungswerk für alle Menschen getan hast. Und jetzt bitten wir dich, Herr, lass uns, wo es immer sein kann, doch auch solche Helfer sein für andere, die helfen, dass andere näher zu dir hinkommen, dass andere dir persönlich begegnen und in der Begegnung mit dir das Heil finden. Danke, dass du uns diese Geschichte zeigt, dass du auch mit den Zweiflern unterwegs bist, mit denen, die zurückgehen wollen, mit denen, die keine Hoffnung haben, und dass du brennende Herzen schaffen kannst. Und das erbitten wir immer wieder neu, auch für uns. Amen.